Es geht ja eigentlich wirklich nur darum, das Besprechbarmachen zu fördern, das Vertrauen irgendwo zu schaffen und dieses Ambiente, diese Umgebung, in der dieses Vertrauen und Sicherheit da ist, wo darüber gesprochen wird, wo vielleicht sich nur ausgetauscht wird, da geht es noch gar nicht um die Lösung, überhaupt nicht.
Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen. Komm mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zu einer weiteren Folge im Sprint Fluktuation bei mir Brille und Bart. Und ist es dir auch schon mal so ergangen, dass du dich geschämt hast, dass du etwas nicht angesprochen hast, wo du gedacht hast, eigentlich müsste ich dazu jetzt was sagen, aber einfach habe ich mich nicht getraut. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Die Deutschschweizer Gesellschaft für Transaktionsanalyse, und das gleich ein Hinweis auf die Shownotes, hat 2017 eine Sonderfolge des Info gemacht zum Thema Scham, und Jörg Schlepfer hat darin einen Beitrag geschrieben. Der schreibt dort: Scham ist möglicherweise die schmerzhafteste aller menschlichen Emotionen und deshalb redet man nicht gerne über sie. Und heute reden wir über Dinge, die so nicht angesprochen werden, die vielleicht auch in einem Coaching am letzten Punkt, Minute 59 von einer Stunde, noch angesprochen wird, oder eben Dinge, die dann zu Fluktuation führen und die dazu führen, dass man früh an etwas denkt, aber dann zu spät handelt. Mit dabei heute unser Gast Ursula Obernosterer, und auch immer wieder mal dabei, wie jede Folge, ist unser Thomas. Hallo Thomas.
Ja, das stimmt. Ich bin immer dabei. Hallo Armin und hallo auch an dich da draußen am Empfangsgerät. Ist ja auch unser gemeinsamer Podcast, den wir hier gestalten, was immer wieder Spaß macht. Wir können nicht oft genug erwähnen, dass das eine riesen Lernreise für uns ist und wir auch immer wieder tolle Menschen kennenlernen, so wie auch in diesem Fall. Früh denken, zu spät handeln ist unser Thema heute mit dem Oberthema Fluktuation. Und du hast erwähnt, Ursula ist bei uns. Hallo Ursula, schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du so, wenn du nicht gerade Podcasts aufnimmst?
Hallo Armin, hallo Thomas. Danke für die Einladung in euren Podcast und auch schon für die Vorgespräche und für die Möglichkeit, heute über dieses, ich nenne es mal unsichtbare Thema, viel zu unsichtbare Thema, Fluktuation zum einen und über eben dieses, was nicht ausgesprochen wird, zu sprechen. Ja, ich lebe in Wien. Bin Unternehmensberaterin und begleite Frauen coachend und trainierend auf ihrem beruflichen Weg. War vorher selbst 15 Jahre als Frau in der Baubranche in Deutschland, Österreich und Italien im Einsatz und habe da Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmenskulturen gemacht, die heute sehr wichtig und hilfreich sind in meiner heutigen Tätigkeit als Business Coach.
Ja, ist ja spannend. Wir haben ja immer wieder das Thema Fluktuation bei verschiedenen Menschen angefragt, ob sie bereit wären, darüber Auskunft zu geben. Wir stellen immer wieder fest, insbesondere in Deutschland scheint es sehr schwierig zu sein, Menschen vors Mikro zu bringen, um über das Thema Fluktuation zu reden. Das muss irgendwie ein bisschen vielleicht auch schambehaftet sein. Deswegen auch dir, Ursula, einen großen Dank, dass du bereit bist, deine Perspektive zum Thema Fluktuation in diesem Sprint einzubringen. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und dich bewegt ja eben das Thema hauptsächlich Fluktuation verbunden mit Frauen in der Arbeitswelt. Wir hatten in der ersten Folge mit Victoria Dandler ja schon das Thema Familienplanung. Und da hast du was zu sagen dazu.
Ja, wie wir begonnen haben, uns auch in Vorbereitung für diesen Podcast mit der Brille Fluktuation oder uns die Brille Fluktuation einmal speziell aufzusetzen, habe ich selbst ein bisschen nachgedacht, was mir eigentlich in den Coachings mit sehr engagierten jungen Frauen immer wieder begegnet. Und da ist mir selbst bewusst geworden und aufgefallen, dass es gibt so zwei Themen, die ganz stark sind, nämlich Familienplanung, dieses, passt da zum heutigen Thema, dieses, dass Frauen sich sehr schwer tun, es überhaupt auszusprechen, dass sie an Familienplanung denken, noch gar nicht einmal, dass sie es tun. Im Unternehmen ist es schwer, das auszusprechen oder anzusprechen, und dann kommen die manchmal ins Coaching, ja, und sie wissen, es ist ein vertraulicher Rahmen. Und in diesem vertraulichen Rahmen kommen dann auch zuerst die Themen, die so, sagen wir mal, allgemein sind. Ja, wie kommuniziere ich mit meinen Mitarbeiterinnen, mit meinen Kolleginnen, mit meinen Vorgesetzten? Und erst ganz am Schluss ist es dann oft so, dass sie sagen, ja, und eigentlich, und auch so manchmal auch herumdrücken und bis es dann endlich aussprechen, sagen, ja, und ich weiß auch nicht, wie ich meine Familienplanung mit dieser aktuellen Tätigkeit vereinen kann. Und das fällt mir auf, dass es sogar in einem so intimen und vertraulichen Setting wie ein One-on-One-Business-Coaching immer noch etwas Schambehaftetes ist, darüber zu sprechen, als wenn es etwas, ja, von vornherein Negatives wäre. Und ich denke, dieses Nicht-Darüber-Sprechen im Unternehmen mit den Vorgesetzten ist sicherlich ein Thema, das zum Fluktuationsgeschehen auch beitragen kann.
Hat ja möglicherweise auch dann damit zu tun, wie das vielleicht bei anderen Personen auch wahrgenommen wird. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich als Führungskraft auch irgendwie nicht gewusst habe, wie gehe ich mit so einem Thema um, wenn ich damit sozusagen konfrontiert werde. So ist ja eigentlich der Ausdruck dann, ne, dass man da irgendwie so eine Situation hat und denkt, wie komme ich jetzt damit zurecht? Und wenn das so gelebte Tradition ist, sage ich mal, ne, dass solche Themen eher unter der Hand gehandelt werden oder gar nicht öffentlich diskutiert werden, dann ist ja auch irgendwie so die Vorstellung, naja, mein Karrierewunsch passt nicht zusammen mit meinem Familienwunsch, weil das konträre Dinge sind, die gehen in unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, dass sich das in der Gesellschaft auch ändert.
Ja, das hat ja schon viel mit entweder oder zu tun, entweder Karriere oder Kind. Bei Männern ist das ja ein bisschen auch einfacher. Männer machen Karriere und Frauen kriegen die Kinder. Gerade in der Schweiz ist ja auch immer noch sehr einfach, klassisch eben geregelt vom Arbeitsrecht her. Sind maximal 2 Wochen Vaterschaftsurlaub und 16 Wochen für die Frau, also die Mutter. Und heute stellen wir fest, dass wir ganz viele flexible Lebenskonzepte haben, die verwirklicht sein wollen oder sich verwirklichen wollen. Und früher, ja, da war die Welt ja noch eindeutiger. Da war es klar, die Frau bekommt die Kinder und er bleibt zu Hause und der Mann arbeitet, diese Ernährerrollengeschichte. Und heute habt ihr gerade in Österreich und auch in Deutschland die Karenzmodelle, die machen ja auch vieles möglich. Und dennoch, und das finde ich, Ursula, so spannend, dass es trotzdem nicht angesprochen werden kann, nicht darf und eben man sich nicht traut, so schambehaftet ist.
Ich denke, dass da auch vielleicht ein bisschen Langsamkeit auch hilfreich wäre, dieses Entschleunigen und drauf kommen, weil viele kommen ja dann in der Annahme, ja, ich kann das hier mit diesem Unternehmen, wird das nicht möglich sein. Deswegen suche ich mir schon, bevor ich überhaupt in die Planung gehe, einen neuen Arbeitgeber. Da bin ich dann immer neugierig und denke mir, ich kenne jetzt den aktuellen Arbeitgeber nicht, ja, aber ich frage halt nach. Und da fällt mir auf, dass einfach oft passiert, dass Annahmen getroffen werden, ohne dass überhaupt ein Gespräch oder eine Frage gestellt wird. Also es wird da irgendwie ein Schritt übersprungen. Also dieses Sondieren, was geht denn hier bei meinem Arbeitgeber? Was ist denn hier möglich? Dazu könnte man ja Fragen stellen oder mal genau hinschauen, beobachten und dann erst schauen, was das Gegenüber sagt. Ja. Und aber die Phase wird oft ausgelassen. Das ist halt gefährlich. Weil die Annahme ist einfach, das ist in Stein gemeißelt, es geht nicht. Also muss ich wen finden, bei dem es geht. Und das ist aber auch nicht leicht, wenn man schon ein Bild hat, ohne es überprüft zu haben.
Ist ja auch irgendwie so ein Schritt über eine Schwelle, den man da nicht zurücknehmen kann. Ne? Wenn ich einmal so Kontakt aufgenommen habe und mit so einem gefühlt heiklen Thema irgendwie nach Informationen in der Organisation suche, dann habe ich mich ja quasi geoutet, wenn man so will. Und dann habe ich den Stempel und dann ist es vorbei mit der Karriere und so. Also ich kann schon irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich jetzt selber natürlich nicht in der Situation bin, aber ich kann schon nachvollziehen, dass es genau das Thema ist. Ich denke ganz früh schon darüber nach, vielleicht irgendwie in nächster Zeit mal in die Familienplanung einzusteigen. Und ich will es aber, dass es keiner mitkriegt, weil es gibt ganz viele Rahmenbedingungen, die da Einfluss nehmen können und auf die habe ich dann keine Kontrolle mehr und dann bin ich der Konsequenz sozusagen hilflos ausgeliefert.
Ja, es braucht sicherlich Mut. Ich glaube, es braucht von beiden Seiten eine Aktion. Also nicht nur von der Seite der Arbeitnehmerin, sondern auch von Seiten der Arbeitgeber, ja, wenn es Unternehmen sind, die ja vielleicht da hier heute auch am Empfangsgerät sind, Vertreter aus Personalabteilungen, aus Geschäftsführungen, ja. Und ich glaube, da braucht es auch die Seite und das Bewusstsein, wenn man einmal draufkommt, dass meine Mitarbeiterinnen über das Thema nicht sprechen, dann könnte das ja entscheidende Information auch für die Personalverantwortlichen sein und sagen, aha, dann könnten wir ja, bevor da irgendwelche Gespinste herumschwirren, was geht und was nicht geht, könnten wir ja mal proaktiv das Thema irgendwo thematisieren, im Mitarbeiterinnengespräch, wie auch immer, wie das Unternehmen und die Kultur, was das jeweils hergibt. Es braucht ja beide Seiten. Ich denke, wenn Frauen was auch für die Zukunft verändern und verbessern wollen, dann müssen wir sprechen, weil Gedankenlesen ist auch 2024 jetzt keine angesagte Disziplin. Das müssen wir uns abschminken und auf der anderen Seite, auf der Seite der Arbeitgeberinnen halt auch das Bewusstsein haben, dass die Damen, die sprechen vielleicht nicht drüber, aber sie haben das Thema. Und gibt ja auch eine Studie, haben wir im Vorfeld besprochen, die besagt, dass 85% der Frauen, die würden sich beruflich umorientieren, wenn sie in dieser Kinderfamilienplanungsphase sind, wenn ihr Arbeitgeber da nicht eine unterstützende Kultur hat.
Ja, das ist ja schon verrückt, wie viel das in der Fantasie bleibt. Also das wirklich, und da meine ich jetzt nicht nur bei Frauen, sondern auch wenn es vielleicht gewohnt oder selbstverständlicher ist, wenn Männer Väter werden. Aber auch hier wäre es ja wünschenswert, hier einen offeneren Austausch. Und da finde ich auch, beginnt die familienfreundliche Kultur. Kann man überhaupt über das Thema Familie reden? Kann man über das Thema Familienplanung reden? Wie ist denn das bei dir? Das macht ja auch vieles möglich. Gibt eine ganz andere Form von Kaffeepausengesprächen, das natürlich auch mehr Emotionalität ins Unternehmen bringt. Und die andere Seite ist dann die Rekrutierung. Da gibt es ja diese Regel bei Familienplanungsvorstellungen, da darf gelogen werden. Und da beginnt ja schon auch ein Arbeitsverhältnis unter Umständen mit einer Lüge.
Ich habe es aber erlebt, ich habe es in beide Richtungen erlebt. In die eine Richtung, dass bei einem Einstellungsgespräch mein zukünftiger Vorgesetzter gesagt hat, er weiß, er darf das grundsätzlich nicht ansprechen. Er tut das jetzt, ich soll dazu nichts sagen. Und er hat ganz Klartext, und ich habe das wunderbar gefunden, gesagt so, wenn Sie jetzt da starten und ich weiß, Sie sind in dem Alter, wo das möglich wäre, ja, und viel mehr hat er von mir auch nicht gewusst, privat, war ja Einstellung, also ein erstes Kennenlerngespräch, und er hat gesagt, wenn Sie so gut 2 Jahre braucht, bis man in dem Vertriebs, in dieser Position einmal so weit alles aufgebaut und gesettelt hat und sich ins Unternehmen integriert hat und wenn das für mich denkbar ist und ich das möchte, dann werde ich jede Unterstützung erhalten und sein Wunsch, wenn er einen äußern darf, aber ich muss es nicht kommentieren, ist halt, dass es vielleicht 2 Jahre aufbaut und dann wird es jede Unterstützung geben. Ist dann bei mir eh nicht eingetreten, ich habe keine Kinder, aber ich fand's gut, weil entweder schmeckt mir das oder nicht und das war Teil meiner Entscheidung, ja. Den Klartext fand ich persönlich gut.
Ist ja auch spannend und sozusagen auch schlau jetzt aus der Diskussion, die wir bis jetzt hatten, herausgesprochen. Denn dieses Thema wird ja nicht erst relevant, wenn es sozusagen sichtbar wird aufgrund körperlicher Veränderungen oder wenn es spürbar wird aufgrund von Fluktuationen, sondern es ist ja relevant, das Thema, wenn es in den Köpfen entsteht und nicht ausgesprochen ist. Und dann im Prinzip schon im Vorfeld zu sagen, pass auf, sollte das der Fall sein, dann besteht die Möglichkeit, darüber offen zu sprechen und wir finden auch Möglichkeiten, das zu unterstützen, ist ja ein Riesensignal an die Person, finde ich so, was aber offensichtlich in Organisationen viel zu selten vorkommt.
Mhm. Und das Gegenbeispiel möchte ich noch bringen. Mhm. Das Gegenbeispiel war, ich war im Rennen um eine Position, auch schon ganz am Anfang meiner Karriere, im Rennen, ich versus ein Kollege, männlicher Kollege, um dieselbe Position, beide gleiches Alter, Anfang 30. Am Ende haben sie ihn genommen, ja. Ich behaupte, dass da vielleicht ein bisschen das Thema, die könnte ja, ist eine Frau, ja, könnte ja Kinder bekommen, war aber nicht thematisiert, dass das ein bisschen mitgespielt hat. Er wurde dann ein halbes Jahr später erstmals Vater, also hat erfahren, er wird erstmals Vater. Ich bin in eine andere Position, in ein bisschen sozusagen nächste Ebene drunter gekommen. Er wurde Vater und hat dann gekündigt, weil er gesagt hat, ja, ich möchte, was ja eh schön ist, ja, er möchte mehr fürs Kind da sein und diesen stressigen Job, den er da hatte, will er nicht. Und ich wurde in die Karenzvertretung in Italien sozusagen versetzt, habe dann Karenzvertretung gemacht und dann noch einmal Karenzvertretung, wurde dann sozusagen, wie er gekündigt hat, haben sie mich gebeten, dringend seine Stelle zu übernehmen, weil er geht ja, weil er jetzt Vater wird. Und da musste ich schon schmunzeln, weil ich dachte so, also es ist nicht vorhersehbar. Und es können auch Männer und sollen und dürfen auch Männer auch Entscheidungen treffen und sagen, keine Ahnung, er wurde dann Lehrer, vorher war er im Vertrieb, also als Lehrer hat man mehr Sommerurlaube und Ferien, andere Zeiten. Und ja, kann ein Mann auch Entscheidungen treffen und soll auch ein Mann Entscheidungen treffen, die für die Familie sind und vielleicht nicht immer vorrangig gut fürs Unternehmen. Und das dürfen wir Unternehmen von beiden Geschlechtern oder von allen Geschlechtern erwarten.
Es gibt ja eine Arbeit von Peaches, haben wir gefunden nach bei der Recherche. Und der beschreibt so diesen weiblichen Fluktuationspunkt im Unternehmen. Und das finde ich ganz spannend, dass es in der zweiten Phase, bei der Kinderwunschphase, so ein Versteckspiel gibt. Es gibt Sorgen, damit keine Unterstützung kommt. Und da kommt es unter Umständen, wenn es eben nicht in geeigneter Form gemacht wird, zu einem Bruch in der Bindung zum Unternehmen. Und wir haben ja so das Thema heute, früh denken und zu spät handeln. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive, da gibt es ja so diese hintergründigen Kommunikationsmechanismen, Stichwort dritte Kommunikationsregel. Die psychologische Ebene, das hintergründige Kommunikationsgeschehen dominiert dann eben auch das faktische Kommunikationsgeschehen. Und so meine Meinung ist, dass heute ja Familiengründung in der Arbeitswelt auch immer ein bisschen als Störfaktor betrachtet wird. Das sind Menschen, die fehlen dann bei der Arbeit, egal Männer wie Frauen, hauptsächlich natürlich Frauen, braucht es irgendetwas, das man da anscheinend verstecken muss. Und was ich auch schon gehört habe, ist, dass es ja nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch unter Frauen ganz schwierige Dynamiken in der Karriereplanung geben kann.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen oder aus der Erfahrung, die wir als Familie gemacht haben, dass es zumindest zu der Zeit, ich meine, wir reden jetzt von Anfang der 2000er, also es ist schon ein bisschen her, da war das tatsächlich so, dass es entweder, also im Prinzip zwei Extreme gab, die Frauen, die direkt nach der Geburt auch wieder arbeiten gegangen sind, die sich dann möglicherweise einem Vorwurf ausgesetzt gesehen haben, sich nicht ausreichend um das Kind zu kümmern. Und die Frauen, die dann nicht mehr arbeiten gegangen sind, die dann gesagt haben, okay, du nutzt das Kind sozusagen als Ausrede, um nicht mehr arbeiten zu müssen. Das sind jetzt die Pole, ne? Also es gab auch alles dazwischen. Und das kann ich aus einer außenstehenden Perspektive auch sagen, dass das ein Spannungsfeld war, was auch unter den Frauen sozusagen, also wenn man das so beobachtet hat, wie sie sich in Gruppen mal unterhalten haben oder so, das war schon irgendwie erkennbar, dass es da auch untereinander so dieses Polarisieren gab und ich gehöre entweder zu der einen Gruppe oder zu der anderen und das war schon schwierig. Also das kann ich bestätigen, auch wenn ich natürlich von außen auf diese Situation rangucke, das ist mir durchaus bewusst.
Ja gut, danke, dass du das sagst von außen, weil das tue ich auch, ja. Ich schaue ja auch von außen, eben, ich habe keine Kinder, aber auf das Thema und ich erlebe Frauen, die Kinderwunsch haben oder auch schon Kinder haben und da schauen, wie sie ihr berufliches Leben und ihre berufliche Zukunft bestmöglich gestalten. Ich denke, das ist so ein Thema, dieses Polarisieren und dieses, was ist richtig, was ist falsch, also wie viel muss man fürs Kind da sein oder wie wenig darf man fürs Kind da sein, wie viel Karriere verträgt Familie und Kind, das sind so Fragen, wo wir alle, glaube ich, fast wie Spieleinladungen, ja, aus der transaktionsanalytischen Sicht, ja, wo wenn jemand so ein schlechtes Gewissen hat, weil die Mutter war immer zu Hause und jetzt will ich aber Karriere machen und jetzt kommt mir jemand und legt mir den Köder hin, so du bist eine schlechte Mutter, wenn du nach der kürzesten Zeit wieder arbeiten gehst und die beißt da an, dann kommt nichts Gutes raus. Also da braucht es schon viel Stärke und Ruhe, um einfach da bei sich zu bleiben, als Frau, als Mann bei dem Thema. Männer können ja auch angegriffen werden dafür. Zu sagen, ja, okay, das ist unsere Entscheidung und wir finden unseren Weg, weil Spieleinladungen, ich glaube, gibt es da draußen ganz viele zu dem Thema, was ist richtig, welches Verhältnis zwischen Beruf und Familie oder Karriere und Kind für Frauen jetzt.
Ja, ich finde es spannend, dass du das so sagst. Ich glaube auch, das sind ganz individuelle Lebensentscheidungen, die auch ernst genommen werden müssen. Ich sage da bewusst müssen. Und wo die Arbeit einfach ein Teil ist in der übergeordneten Lebensplanung. Ich hatte vor einer Weile ein Gespräch und da war dann auch so das Thema, ich werde jetzt Mutter. Und wird dann so auf die biologischen Realitäten zurückgeworfen. Und was ich immer wieder höre, so von Menschen eben, die keine Kinder haben, das ist doch nicht so schlimm und da muss man einfach irgendwie sich da einordnen wieder in die Arbeitswelt. Und wenn ich mit Menschen rede, die Familie haben, dann sagen die immer wieder, ja, also unser Leben war nach der Geburt unseres Kindes nicht mehr dasselbe, wie es vorher war. Und ich glaube, da hat die Arbeitswelt auch Vorstellungen, die jenseits des Menschlichen liegen, was wir so funktional zu leisten vermögen. Und das braucht, glaube ich, eben gerade auch im Verhindern der Fluktuation neue Ansicht, neue Haltungen, wie wir mit dem Thema Familiengründung, egal von Frau oder von Mann, mit Mitarbeitenden individueller umgehen lernen.
Und weißt du, was mir da auch gerade bewusst wird, jetzt wo du das sagst, ist, es gibt zu wenige Vorbilder. Ich frage oft so im Coaching nach Vorbildern, ja, und dann ist einfach nichts. Also es ist ganz oft so, keine Ahnung, es gibt keine Vorbilder, jetzt nicht in meiner realen Umgebung oder auch nicht im Fernsehen oder weil die Präsidentengattin, die halt 5 Babysitter hat oder so, die nimmt man sich halt nicht als Vorbild für Karriere und Beruf oder Familie und Karriere, sondern man sucht ja Vorbilder, die man angreifen kann, ja, oder Frau sucht das. Und ich denke, dass es schon dann noch irgendwo wie ein Vakuum gibt oder ein leeren Fleck, der da befüllt gehört mit genau diesen echten Frauen. Vielleicht ist es eine Victoria Dunler von Spar-Wörgl, die das dann gut macht. Oder es können ja echte Menschen sein, die bei euch im Podcast sind, die irgendwo in Österreich leben, unterschiedlich sichtbar sind, die sagen, ja, ich habe das mit meiner Vorgesetzten besprochen, ich kriege ein Kind und ich komme wieder zurück und es wird gehen, zusammen mit meinem Partner und Arbeitgeber. Also das auch zu fördern, Frauen in Unternehmen zu fördern, dass sie aufsteigen dürfen und ihre Familienplanung unterstützt wird, wird wahrscheinlich auch dazu beitragen, ob Unternehmen ihre Quoten erfüllen, Frauenquoten in Führung.
Ja, was ja auch dafür spricht, sage ich mal, von diesem Muster abzuweichen, früh zu denken, spät zu handeln, also von allen Seiten, die da irgendwie beteiligt sind. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten. Also wenn ich das vergleiche mit der Situation, in der ich damals gewesen bin, als ich Vater geworden bin, das waren glückliche Umstände, dass ich da längere Zeit mich um das erste Kind gemeinsam mit meiner Frau kümmern konnte, rückblickend. Aber die Möglichkeiten, die heute so in Deutschland, kann ich es jetzt gut beurteilen, da sind, gab es früher nicht. Also in der Variabilität so. Das ist vielen nicht bewusst und vielleicht ist vielen auch nicht klar, dass man da sozusagen aktiv auch nachfragen kann. Jetzt unabhängig, ob Mann oder Frau oder welches Geschlecht auch immer, dass wir dann auch aktiv darüber reden, welche Bedürfnisse haben wir so. Und dass es aber auch von der arbeitgebenden Seite eben auch thematisiert wird. Es ist ja ein Thema, was in der Gesellschaft allgegenwärtig ist. Also Kinder werden jeden Tag geboren und kommen zur Welt und die müssen in irgendeinem gesellschaftlichen Umfeld aufwachsen, das aber vielleicht auch dann die Arbeitswelt sozusagen mit berücksichtigt und man nicht sagt, okay, das ist die Arbeit und das ist Familie, sondern dass man das irgendwie miteinander verbindet. Ich glaube, dass da viel sich entwickelt hat, aber es wird zu wenig drüber gesprochen.
Immer noch. Ja.
Ja, weil was ja dann die Angst ist, wenn ich wieder da ein bisschen zurückgehe zu den weiblichen Fluktuationspunkten, ist dann so die Angst von der Mitarbeitenden auf die Reaktion der Führungskraft. Und die hauptsächlichen Ängste sind ja dann, ja, werde ich dann irgendwie auf ein Abstellgleis irgendwo wegbuxiert oder stehe ich vielleicht sogar vor dem Karriere aus? Ist dann wirklich meine Karriere mit diesem Kind dann wirklich am Ende? Und Was ich jetzt von dir, Thomas, dazugelernt habe, ist, dass du damals diese Möglichkeiten ja Anfang der 2000er Jahre noch gar nicht gehabt hast und dass es die heute gibt. Und das merke ich jetzt ja nicht dazu, dass es umso wichtiger ist, dass mit den heutigen Möglichkeiten auch die Kommunikation gerade in Rekrutierungsprozessen hier nachziehen muss, damit diese Familienplanungswünsche bereits bei der Rekrutierung transparent gemacht werden können. Das kann ich nicht verstehen, warum das hier Unternehmen heute noch so zurückhaltend sind.
Also es ist so ein bisschen die Situation, die Ursula eben beschrieben hat, ne? Dass in einem Kennenlerngespräch das irgendwie mit angesprochen wird und zumindest zur Verfügung gestellt wird, auch wenn es nicht beiderseitig geklärt werden darf. Ne? Also muss man nichts dazu sagen. Ich habe das als Führungskraft auch so gelernt, dass es ein Thema ist, was möglichst zu vermeiden ist. Ne? Also darf man nicht ansprechen, darf man nicht nachfragen. In der Kaffeeküche oder wo auch immer, im privateren Rahmen ist das schon mal eher so zur Sprache gekommen. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das so aktiv wird. Und ich nehme es auch heute in Organisationen, in denen ich unterwegs bin, so wahr, dass es nicht aktiv angesprochen wird, welche Möglichkeiten gibt und wen spreche ich eigentlich an, bevor sozusagen es zu spät ist, zu handeln.
Ich verstehe, dass es natürlich auch sozusagen Vorgaben gibt, worüber darf ich sprechen, was ist der Rahmen, ja? Und das ist ja okay. Ich denke, dass es aber auch außerhalb von eben solchen ersten Gesprächen insgesamt Aktivitäten geben kann, auch bei bestehenden Mitarbeiterinnen, die ja auch gehen können, weil sie sagen, dieser Arbeitgeber wird mich wahrscheinlich nicht unterstützen, die vermuten das. Und da könnte ich ja anbieten, zum Beispiel, man nennt es dann die Family Building Benefits, ja, und das könnte ja auch sein, dass man eine vertrauliche Stelle anbietet, dass man auch Coaching zur Wiederkehr nach der Karenz anbietet, das ist dann schon in der späteren Phase, dass man einfach insgesamt Signale bringt, dass man proaktiv das Thema anspricht, ja, ohne dass man eine Mitarbeiterin etwas fragen muss. Und so ein Vertrauen schafft dafür, dass dann irgendwann einmal auch die Mitarbeiterinnen sich getrauen, darüber zu sprechen. Ja. Da braucht es schon ein bisschen Vorarbeit auch von Seiten der Unternehmen. Das ist eine Kulturfrage. Was tue ich? Welche sichtbaren Maßnahmen treffe ich, damit meine Mitarbeiterinnen sprechen, auch vielleicht den Mut haben? Ich kann sie nur ermutigen, darüber zu sprechen, ja. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist schon ein längerer Prozess und braucht viele, viele verschiedene Maßnahmen, ja. Aber genau da schauen die Mitarbeiterinnen ja sicherlich auch hin. Wie wird denn die andere Kollegin behandelt, die jetzt gerade gesagt hat, sie wird schwanger? Ist die am Abstellgleis? Dann will ich hier nicht schwanger werden. Und das sind die Dinge. Wie gehe ich mit den bestehenden Leuten und Situationen um? Und wenn ich da Größe zeige, und das ist halt, da kann man jetzt nicht sagen, es gibt die Anleitung A bis Z, sondern das ist wirklich etwas, was Feinfühligkeit braucht, ja. Und je nach Organisation unterschiedlich gestaltet wird.
Wenn ich so zurückdenke an unsere Folge mit Dr. Michael Korpi und das mit dem Modell, das ist mein aktuelles Lieblingsmodell mit dissonanter und konsonanter Begegnung, dann schließe ich daraus, dass wir sozusagen an der Stelle ganz viel Potenzial liegen lassen, wenn wir Dinge einfach nicht früh genug ansprechen. Also übertragen auf diese Situation ist es ja, wenn ich von Anfang an sozusagen für Klarheit sorge und in die Diskussion eingehe und merke, okay, die Ziele passen jetzt vielleicht nicht unmittelbar zusammen. Also als Organisation möchte ich gerne dauerhaft irgendwie, weiß ich nicht, Kontinuität auf irgendwelchen Rollen haben zum Beispiel. Und das passt jetzt nicht zu dem persönlichen Ziel dieses Menschen, der diese Rolle hat. Dann habe ich ja trotzdem, wenn ich auf einer guten Ebene miteinander unterwegs bin, die Möglichkeit, da eine Lösung zu finden, die für beide Seiten gut ist. Also dissonante Begegnung, aber auf Augenhöhe. Das ist dann okay, wenn ich damit aber zu lange warte und irgendwann vor vollendete Tatsachen gestellt werde, dann kommt es zu einer Störung und dann ist aber diese Augenhöhe vielleicht gar nicht mehr da. Und dann verpasst man aus meiner Sicht sozusagen die Möglichkeit, eine gute Lösung für alle Seiten zu finden und ist dann sozusagen irgendwie gefühlt in einer Krisensituation. Und ich so, ja scheiße, was machen wir jetzt so? Ne? Und das zu sehen, finde ich ganz wichtig. Also dass es aus Sicht einer Organisation total hilfreich ist, da möglichst proaktiv mit umzugehen. Ob das Angebot dann angenommen wird oder nicht, ist die persönliche Entscheidung der jeweiligen Person. Aber so finde ich das schon irgendwie nachvollziehbar.
Und ich glaube, es muss ja gar nicht sein, dass man jetzt irgendein Versprechen abgibt und kollektiv sagt, ja, das und das und das gibt es dann als Benefit, sondern es darf ja individuell gelöst werden. Es geht ja eigentlich wirklich nur darum, das Besprechbarmachen zu fördern, das Vertrauen irgendwo zu schaffen. Und das ist halt schwieriger, oder dieses Ambiente, diese Umgebung, in der dieses Vertrauen und Sicherheit da ist, wo darüber gesprochen wird, wo vielleicht sich nur ausgetauscht wird. Da geht es noch gar nicht um die Lösung, überhaupt nicht.
Was mir gerade so bewusst wird, ist auch das Thema so organisationales Skript, wenn wir Lebensdrehbuch einer Organisation, wir haben über Jahrzehnte, haben wir den Umgang damit geübt, wie man mit diesem Thema umgeht oder eben nicht. Und die Skriptbestätigung, dass schon wieder, so ist ja dann der Weg über die innere Kündigung und das opportunistische Handeln. Wenn ich es hier nicht haben kann, dann suche ich mir einen Ort, an dem ich es haben kann. Und hier, glaube ich, schon braucht es eine Skriptveränderung in Organisation. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich nicht einfach ist, weil was dir ja, Ursula, immer wieder mal begegnet ist, dass du dann auf eigene Kosten Frauen bei dir im Coaching hast, die sagen, ich möchte mich beruflich verändern, ich habe Familienplanungsgedanken oder wir haben Pläne dazu. Und das dann schon, wo du eigentlich so die hintergründige Unterstützerin bist für das, was eigentlich in der Organisation offen besprochen werden könnte.
Das Coaching ist ein guter Rahmen dafür, dass man mal lernt, überhaupt die Sprache des auszusprechen. Und ich habe es ja zu Beginn erzählt. Es fällt sogar im sicheren Rahmen des Coachings, wo ja alles vertraulich ist, sogar da fällt es schwer. Also es ist gut, das da zu üben. Und ich frage auch immer, ich höre ja, was die Frauen mir sagen. Ja, das kommt bei mir an. Und dann frage ich auch immer, haben Sie das mit Ihrem Arbeitgeber, mit Ihrem Vorgesetzten, haben Sie dem schon einmal ansatzweise irgendwas gesagt? Und dann meistens großes undenkbar, nein, geht ja gar nicht. Und dann frage ich da schon nach, weil es ist ja gut, dass Sie es bei mir aussprechen und tun, aber es soll auch nicht nur in dem Rahmen passieren, sondern das ist sozusagen meine Form von Empowerment, dass die Frauen das nicht nur bei mir machen und sagen, was sie möchten, ihre Bedürfnisse, auch über die Familienplanung hinaus, sondern das ist einmal ausprobieren und dann auch rausgehen und sagen, ich teile mich mit, auch außerhalb dieses sicheren Coaching-Rahmens. Und ich mache das auf eine Art, dass der andere das annehmen kann. Ja? Es geht nicht, dass die dann rausgehen mit der Keule und sagen, ich fordere und erpresse irgendwen, entweder oder, sondern dass wir da lernen, so miteinander zu kommunizieren und die Wünsche so mitzuteilen, dass sie irgendwie auch einmal angenommen werden können, in Teilen zumindest. Das ist dieser Lernprozess, den ich sehr oft begleite, ja. Es erinnert mich immer wieder an den Watzlawick und die Geschichte, die Anleitung zum Unglücklichsein, ja, diesen Hammer, ja. Ich möchte einen Hammer. Und jetzt stelle ich mir vor, was der Nachbar sagt, wenn ich anläute um einen Hammer bitte. Und dann wird es immer wilder. Und am Ende kommt nichts Gutes raus, kennt man eh die Geschichte. Also, da ist das Sprechen halt hilfreich. Also, mehr als das Denken, ja. Wir denken, wie es sein wird, und das kann eine böse Spirale werden.
Ein anderes Thema, das ja in der Arbeitswelt noch bewegt, ist so das Leistungsthema. Wir haben es schon mal kurz ein bisschen angesprochen. Wer Mutter oder Vater wird, der fällt aus dem Arbeitsprozess raus und steht dem Unternehmen als Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung. Das gibt ja dann auch so die Phänomene von Rush Hour des Lebens, so irgendwo Mitte 30 bis irgendwo so um die 40, wo man auch weiß, dass dort sehr viele psychische Belastungen auch entstehen, noch Hausbau dazu, Hypo, Kreditverträge, was auch immer noch dazukommt, verschiedenartige Belastungssituationen. Da ist ja schon auch so der Glaubenssatz, wer am meisten leistet, kommt auch am weitesten. Und ebenso Familien, da wird ja Leistung dann auch unterschiedliche Personen auch verteilt. Und da frage ich mich dann schon, ja, wo hat dann da auch das Wachstum so sein Ende? Und wo ist dann auch die Familienförderung auch wesentlich als Erfolgsfaktor von Unternehmen? Ursula, du hast am Anfang gesagt eben, dass eine Studie besagt, dass 85% der Frauen sich bei nicht familienfreundlicher Kultur umorientieren würden. Und dann höre ich gerade auch immer wieder in Österreich Frauenförderung in der IT beispielsweise in diesem Fachbereich. Und wenn du jetzt ein Unternehmen so vor dir hast und sagst, das könntet ihr ändern, damit ihr familienfreundlicher werdet. Was kannst du da dazu, was würdest du zu diesem Unternehmen sagen?
Ja, ich würde mich hinsetzen mit denen und einmal auch schauen, wo verorten die sich. Also haben sie, ich nenne sie mal gern, einen Leidensdruck? Und wenn ja, wie schaut denn der aus? Also einfach mal anzufangen, wo ist denn jetzt der Standort, Standortbestimmung? Haben sie ein Thema damit, dass sie Frauen gehen? Haben Sie ein Thema damit, dass Sie zu wenig Mitarbeiterinnen bekommen? Und was möchten Sie erreichen? Welche Maßnahmen gibt es da schon auf diesem Gebiet der familienfreundlichen Benefits? Ja? Und dazu muss man einfach einmal schauen, wo stehe ich? Ja? Vielleicht auch Mitarbeiterinnen befragen, anonym. Also einfach einmal eine Verortung der Ist-Situation. Und dann natürlich ganz einfach zu schauen, ja, okay, und was brauchen die, wenn die eine Quote haben? Ich hatte letztens sogar einen Anruf von einem Unternehmen, die sagen, die müssen in 2 Jahren die Frauenquote in Führung auf X haben, Prozent. Sie sind aber sehr abweichend vom Ziel und sie, also die haben den Leidensdruck und die Frauen wollen eh, aber anscheinend können es die Vorgesetzten denen nicht richtig schmackhaft machen. Machen wir einen Workshop, was machen wir? Und dann nachzudenken. Und das gibt keine Patentrezepte, aber jedenfalls schauen, wo brennt es denn eigentlich und was ist der Wunsch? Und dann eigentlich wie im Coaching den Weg dorthin zu suchen.
Also ich habe mehrere Gedanken dazu, auch zu diesem Leistungsthema. Das zeigt ja dann auch, dass die Unternehmen dann in erster Linie auf sich selbst gucken und eine Leistung für sich beurteilen. Und mir fehlt so ein bisschen die gesellschaftliche Wahrnehmung, dass das Aufziehen von Kindern und das Kinderbekommen ja auch eine Leistung ist, die gesellschaftlich relevant ist. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen, wenn man das so nebeneinander hinstellt, dass Menschen, die sich um Kindererziehung kümmern, natürlich auch eine Leistung bringen, die relevant ist. Das andere ist, und das habe ich damals sozusagen als Führungskraft auch gedacht, so wenn wir als Organisation, als Unternehmen es möglich machen, dass Kinderwünsche auch im Berufsleben mit berücksichtigt werden können und dem nicht entgegenstehen, dann ist ja die Bindung dieser Mitarbeitenden zur Firma nachher viel größer. Also vielleicht ist es heute nicht mehr so relevant, aber Menschen, die Familie haben, sind häufig standorttreuer. Also im Sinne von, die ziehen jetzt nicht mehr so alle 2 Monate irgendwo anders hin. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Aspekt. Jetzt in Zeiten von mehr Remote Work ist es vielleicht nicht mehr so relevant, aber eben für manche Unternehmen doch. Und solche Aspekte werden in den Diskussionen häufig nicht gesehen.
Ja, unbedingt. Das ist übrigens dann die Umkehraussage zu diesen Frauen, die wechselbereit sind. Wenn das Unternehmen nicht familienfreundlich ist, so gibt es eben auch die Beispiele in diesen Artikeln, wo Frauen gute Positionen haben, noch bessere Positionen angeboten bekommen und sagen, danke, nein, ich bin hier in einem familienfreundlichen Unternehmen und das ist es mir wert, dass ich auf 20% noch einmal mehr Gehalt oder Status oder whatever verzichte, weil das ist etwas wert, auch wenn es nicht in Zahl und Gehalt vielleicht direkt messbar ist.
Und was für sich jetzt so für mich ein bisschen wie ein roter Faden durch diese Folge durchzieht, ist der Mut zur Konfrontation, den Mut auch zum Ansprechen. Und Eric Byrne hat ja so Interventionstechniken einmal formuliert. Und eine, die er beschreibt, ist auch die Konfrontation, also eben auch das Aufgreifen von Inkongruenzen nennt er das und das Gegenüberstellen von Weltbildern. Und ich glaube, gerade in diesen Fragen, die ja auch sehr stark eben mit Weltbildern auch verbunden sind, braucht es den Mut zu sagen, ich spreche das an, damit eben nicht das, was wir am Anfang besprochen haben, in der Fantasie bleibt, dass nicht so das schamhafte Umgehen mit diesen tiefen und auch wunderbaren Lebensthemen eben irgendwo so in die Ecke verdrängt wird. Und da gibt's ja unterschiedliche Redensformen oder Kommunikationsformen, wie man da miteinander umgehen kann. Eine ist die Abwertung. Ah, lassen Sie das doch oder irgendwo so diese dauernden Abwertungen. Und das andere ist, was haben jetzt auch schon ein paar Mal ein bisschen aufgedröselt, dieser Folge ist der differenzierte Dialog und die Klärung von Lösungen.
Die Klärung von Lösungen, die kann ja auch nur im Gespräch stattfinden, weil wir alleine haben halt oft, und das ist ja gut, in einer komplexen Welt, wo es schnell zugeht und Tempo drin ist, müssen wir manchmal auch ganz einfach die Welt anschauen, ja, oder schnelle Entscheidungen treffen. Aber gerade bei so einem Thema mit der auch Bedeutung ist es schon hilfreich zu sagen, möglicherweise habe ich nicht die einzige Perspektive auf das Thema. Und wo kriege ich andere Perspektiven, sprich Lösungen her? Ja, das kann nicht alleine passieren, wenn wir daheim sitzen und uns ausdenken, wie die Welt da draußen ist.
Genau, was dann hilfreich ist, natürlich das auch zu klären, also mit welchen Zielen gehe ich rein, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt, ne? Und konfrontieren ist an der Stelle wahrscheinlich dann immer noch besser, als direkt zu flüchten und gar nicht drüber zu reden. Und dann kommt es aber darauf an, wie mir sozusagen die Menschen begegnen, in diesem Dialog ja am besten. Also habe ich da jemanden vor mir sitzen, der dafür gar kein Verständnis hat oder die und auch gar nicht irgendwie an der Lösung interessiert ist und das alles so abtut mit, ach, das ist ja irgendwie alles Quatsch, was du hier erzählst und geh mal fort. Mit der Idee kommst du hier nicht durch oder mit dem Wunsch kommst du hier nicht durch. Oder ob da Verständnis da ist und man sich sozusagen auf irgendeiner Ebene gut miteinander austauscht. Und da gibt es ja schon deutlich Unterschiede.
Ich habe das ja auch gut gefunden in der letzten Folge von der Claudia Krakowitzer, die Aussage, wie sie gesagt hat, es kann ja auch passieren, dass man sich einmal trennt und das muss ja auch gar nicht schlecht sein. Also da dem stimme ich zu und sage, auch diese Angst, das Thema anzusprechen, weil was ist, wenn die sagen, na, es geht nicht oder irgendwie mich dann blöd behandeln, dann sage ich jetzt als provokante Gegenthese. Ja, dann weiß ich danach wenigstens, woran ich bin und dann kann ich auch entscheiden, ist das meine Wertewelt, will ich hier leben, wenn die mich so behandeln oder wenn die mir keine Möglichkeiten bieten, dann ist es ja auch, also ich muss mir eigentlich gar nicht fürchten davor, weil es bringt mir eigentlich nur Klarheit. Wie reagiert mein Arbeitgeber, welchen Rahmen bietet er mir und wenn ich halbwegs, und ich spreche ja hier von Frauen, die durchaus Wahlmöglichkeiten haben und gut unterwegs sind im beruflichen Leben, dann sage ich, dann ist mir doch lieber, ich komme rechtzeitig drauf, ob ich in ein Umfeld bin, wo ich mich richtig fühle, das Gefühl habe, wo wir Dinge auch ausdiskutieren können. Und wenn ich drauf komme, ist es nicht, dann ist es auch Erkenntnis, dann muss man das auch gar nicht so arg bewerten, kann man ja auch sagen, ja, dann werde ich vielleicht ein Umfeld suchen oder finden, das, wo der Fit von beiden Seiten besser ist. Ja.
Ja, und damit wäre dann ja auch mit dem Skriptgedanken aus der Transaktionsanalyse auch ein neuer Entscheid auch gefällt, wie ich umgehe mit ganz alten Mustern in Organisationen direkt anzusprechen, zu konfrontieren, gemeinsam das Bild zu pflegen. Wir finden da Lösungen und ich glaube, für mich ist das so eine gute Zusammenfassung von dieser Folge. Es geht für dich, liebe Hörerin, lieber Hörer, egal, ob du auf der Seite von Arbeitnehmerin, Arbeitgeber Seite bist, es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit angesprochen werden kann, angesprochen werden darf, damit Einladungen da sind und damit diese Angst vor Bestrafung konstruktiv aufgelöst wird, beziehungsweise eben eine psychologische Sicherheit besteht, damit man auch seine persönlichen Bedürfnisse und Pläne eben auch einmal konfrontieren kann und sagen, das ist jetzt so, schaut es in meinem Leben wirklich aus. Das ist so meine Sicht auf diesen Austausch. Ich glaube, es ist ein wesentliches Thema, eben gerade auch im Sektor IT, der ja immer wieder um das Thema Frauen und Frauennachfolgen sehr bemüht ist und dass es da auch Rahmenbedingungen braucht. Thomas, wie schaut es bei dir aus, wenn du auf diese Folge zurückblickst?
Ja, ich finde, dieses Thema ist wirklich interessant, weil ich für mich merke, dass so verschiedene Aspekte mich gerade besonders berührt haben. Nämlich zum einen die Thematik, dass es offensichtlich ja so ist, dass es manchmal Frauen für sich selbst so ausmachen, dieses Thema, so sich alleingelassen fühlen vielleicht. Dann gibt es die Variante, dass Frauen untereinander sozusagen sich zwar austauschen, ich aber das Thema für wichtig halte, dass alle sich daran beteiligen, ne? Und ich jetzt hier so als Mann ja quasi irgendwie meistens in den Diskussionen gar nicht richtig beteiligt werden kann, zumindest habe ich das Gefühl, trotzdem aber gerne meinen Beitrag leisten möchte natürlich. Und ich glaube, es geht vielleicht dem einen oder anderen da draußen auch so. Und ja, wichtig, ich werde, glaube ich, etwas mit offeneren Augen durch die Gegend ziehen, wenn ich in Organisationen unterwegs bin, weil ich das für einen ganz wesentlichen Inhalt halte, der in Organisationen gelöst werden muss und mit guten Modellen sozusagen auch behaftet werden. Und Kommunikation ist ja genau unser Thema, Armin. Vertragsklärung auch ganz wichtig. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Aspekt, der da zum Gelingen beitragen kann. Dann haben wir, glaube ich, die Zeit jetzt soweit ausgefüllt für diese Folge. Wahnsinnig gutes Thema und gutes Gespräch. Vielen Dank an dich, Ursula. Und wie immer bei uns im Podcast hat das Schlusswort unser Gast. Bitteschön.
Danke, lieber Thomas, lieber Armin. Ja, das war echt ein schönes mit der Lupe auf ein spezielles Thema schauen heute. Bei mir arbeitet es auch darüber hinaus auf jeden Fall weiter. Und als Abschlusswort möchte ich eigentlich an beide Seiten, die da jetzt da draußen zuhören, an sei es jetzt an die Arbeitnehmerinnen oder auch an die Arbeitgeberinnenseite, einfach die Empfehlung und den Wunsch abgeben, dass vielleicht etwas mehr gefragt als gesagt wird, also dass wir in Zukunft, und das müssen keine großen Schritte sein und auch nicht große Ankündigungen, dass wir viel mehr beginnen, einmal zu schauen und über Fragen auch auszuloten, wo stehe ich und wo steht mein Gegenüber und wie passen wir zusammen. Das muss noch gar nicht eine Forderung sein, das ist eine Vorstufe. Dazu einfach zu sagen, sprechen wir über etwas, was uns vielleicht auch schwerfällt. Weil vom Denken alleine hat sich die Welt noch nicht verändert, wissen wir. Dazu braucht es auch das Tun und dieses Tun ist dann das Sprechen. Und das kann eben in den kleinsten Einheiten beginnen. Aber für diese Kultur und für das setze ich mich ein und das wünsche ich mir auch für diese Umwelt da draußen.
Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und natürlich remote, wenn du Orientierung und Begleitung für deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcast da. Ich bin Armin und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.